Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So sieht's aus. Morgen ist Welt-Nichtrauchertag. Gut, so denkt man, denn kaum etwas ist ja erwiesenermaßen so schlecht für uns wie das Rauchen. Und trotzdem, irgendwo zwischen Marlene Dietrich im Dunst und dieser einen Raucherbar in Neukölln schimmert sie auf. Die Nostalgie, vielleicht auch diese Sehnsucht nach dem Rauchen. Oder zumindest nach dem, wofür das Rauchen vielleicht symbolisch steht. Für Lässigkeit, für Rebellion, für Freiheit. Diesen Zwiespalt, den schauen wir uns gleich genauer an. Und wenn ich sage wir, dann freue ich mich sehr über meine Gäste. Meine sehr geschätzte Kollegin, die Philosophie-Redakteurin Catherine Newmark ist heute bei mir. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Und aus München ist uns zugeschaltet der SZ-Journalist Dirk von Gehlen, der seit Jahren besonders im, um und um das Internet herumschreibt. Hallo nach München.
Hallo, guten Tag.
Ja, und wir freuen uns sehr, dass Sie da draußen uns zuhören. Herzlich willkommen. In dieser Woche war Berlin wieder einmal Schauplatz für Europas größte Digitalkonferenz, die Republika. Über 200 Vorträge gab es da an drei Tagen. Und so ein bisschen galt auch in diesem Jahr wieder, in ist wer drin ist. Wir hier im Kompressor haben die Konferenz immer mal wieder abgebildet. Wir haben mit den Veranstaltern gesprochen, einzelne Aspekte beleuchtet. Dirk, du warst auch auf der Republika. Du hast selbst einen Vortrag dort gehalten, aber du kommst zu einem, wie ich finde, ziemlich überraschenden Fazit. Das wirklich Faszinierende, sagst du, ist oft nicht das, was da auf der Bühne passiert, sondern drumherum. Wie genau meinst du das? Das musst du uns erklären.
Unter den Menschen, die in Berlin auf der Republika sind, wird das der Innenhof genannt. In diesem Innenhof findet das statt, warum man da hingehen sollte. Man trifft Leute, es passiert eine bisschen absichtsvolle, zufällige Begegnung. Also man steuert Serendipity, sagt man, glaube ich, indem man einfach in Leute reinläuft, die man sonst eigentlich nur in Anführungszeichen aus dem Internet kennt. Natürlich ist das Bühnenprogramm super. Ich habe, wie gesagt, selber einen Vortrag gehalten. Aber ich glaube, das Spannende ist, dass man dort auf Menschen trifft, die miteinander das Internet gestalten wollen. Und zwar zu was anderem als nur zu Profitmaximierung oder nur zu Geschäftssteigerung, sondern als gesellschaftlichen Raum gelesen. Und das machen die davor in diesem Innenhof.
Jetzt hast du einen Vortrag gehalten, der auch gleichermaßen so ein bisschen mimetisch streift, was wir hier gerade besprechen. Es geht nämlich auch bei dieser Republika natürlich nicht so sehr nur um den Wissenstransfer, sondern es geht auch darum, wer bekommt eigentlich auf diesem Kongress wie viel Aufmerksamkeit. Und dieses Thema Aufmerksamkeit, das war auch dein Thema. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie deine Gedanken da aufgebaut waren.
Ich bin auch deswegen so gerne auf der Republika, weil ich da schon von Anfang an immer mit dabei war und als jemand, der schon lange im Internet ist, auch diese Community sehr mag. Und am Anfang haben wir dort immer über Digitalisierung, das Ablösen der Daten von ihrem Datenträger gesprochen. Wie verändert das digitale Storytelling? Wie muss man digitale Kultur denken? So diese Welt von, die Inhalte werden digitalisiert. Das hat uns am Anfang beschäftigt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass so in den letzten zwei, drei Jahren und in diesem Jahr sehr stark aufgekommen ist, dass der Fokus vom Inhalt geschiftet ist auf die Aufmerksamkeit. Und man kann das ganz gut mit einem Zitat von Herbert Simon erklären, der in den 70er Jahren über Informationsfülle geschrieben hat und dabei gesagt hat, Informationen verbrauchen die Aufmerksamkeit ihrer Empfänger. Also wir haben immer mehr Informationen. Wir behalten aber unsere Aufmerksamkeit von 24 Stunden. Im besten Fall wollen wir auch nochmal schlafen. Also die Aufmerksamkeitsfenster ist gleich groß geblieben, aber es kommt immer mehr Inhalt dadurch. Und der Fokus auf dieses Aufmerksamkeitsfenster, wem schenken wir Aufmerksamkeit, das war das Thema meines Vortrags. Und ich glaube, dass das auch in Zukunft an Bedeutung gewinnt. Wer dominiert eigentlich, was wir sehen, worüber wir diskutieren?
Ich darf, wenn ich da gleich einhaken darf, ich finde das total spannend. Dieser Shift hin zur Aufmerksamkeit ist ja auch ein Shift hin zu der Frage, was macht das Internet mit den Menschen? Also nicht nur, welche Inhalte werden wie digitalisiert und wie können wir jetzt sozusagen im Internet Dinge darstellen oder abbilden, sondern sozusagen sehr auf eine Art und Weise nochmal die anthropologische Rückbesinnung auf, wer sind wir und wie können wir überhaupt mit dieser Datenflut umgehen? Und das ist ja der Eindruck, den man so rein kursorisch hat, persönlich, ich habe den als jemand, die das Internet benutzt, aber jetzt nicht so spezialisiert ist, dass es uns relativ schwer fällt, mit dieser Datenflut umzugehen. Und wenn ich ganz kurz noch eine freche Frage stellen darf zu diesem Innenhof, Leute, die man nur aus dem Internet kennt, sind die dann ganz anders im richtigen Leben?
Ja, das sage ich zuerst und dann sage ich was zu der Aufmerksamkeit, weil das ein super interessanter Punkt ist, den du ansprichst. Das Interessante ist, dass Leute, es gibt dafür so eine parasoziale Nähe, dass man Menschen, die man aus dem Internet kennt, wahnsinnig gut kennt und wiederum gar nicht, weil man denen ja begegnet, man sieht Bilder von denen, auch Selfies, in sehr privaten Situationen. Bei mir zu Hause auf dem Sofa sehe ich die Bilder, wo die im Urlaub sind, weil die halt irgendwie posten. Man hat sich aber außerhalb dieser digitalen Sphäre noch nicht gesehen. Das heißt, man hat einerseits eine sehr starke Nähe, weil man ganz viele Details weiß, und andererseits eine große Distanz, weil man sich eben noch nicht in echt begegnet ist. Es ist ein bisschen wie eine, man kann das vielleicht digitale Nachbarschaft nennen, so wie man in einem großen Haus auch von den Nachbarn was mitkriegt, aber trotzdem die vielleicht nicht jeden Tag sieht und auch nicht zu jeder Party einladen würde. So ist es, und diese Grundvoraussetzung von Nähe, die schafft dann Vertrauen, und deswegen entstehen immer so tolle und schnelle Gespräche, weil man diesen Smalltalk am Anfang überspringen kann.
Man hat sozusagen die gemeinsame Basis schon,
genau.
Das Wohlwollen.
Das ist interessant, ja. Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, wenn wir jetzt also die Republika auch so ein bisschen als Marktplatz der Aufmerksamkeit oder so sehen. Wahrscheinlich kann man das gar nicht werten, ob das jetzt ein großer Verlust ist oder ein großer Gewinn, aber ich glaube, wir können schon festhalten, dass wir ja grundsätzlich in so einer Gesellschaft leben, in der Informationen ja im Grunde inflationär geworden ist, und unsere Aufmerksamkeit bleibt ja aber endlich. Ja. Und das heißt, die wird also immer, immer härter umkämpft. Das erleben wir, weiß ich, jeden Tag beim Blick auf unser Handy, im Newsfeed, bei TikTok. Du sagst jetzt auch in gewisser Weise bei der Republika. Und ich glaube, das ist sicher auch ein Aspekt, den dein Vortrag gestriffen hat, wie politisch natürlich Aufmerksamkeit dann heute auch ist, ne?
Genau, also ich glaube, das war der Impuls, den ich geben wollte, dass wir, wenn wir uns über unsere Aufmerksamkeit bewusst werden, wir quasi einen aufklärerischen Moment haben. Dass wir feststellen, wir fühlen uns ja meistens sehr machtlos in der Situation der Multikrisen, gerade die Nachrichten gehört, wo überall Kriege sind, was alles schlecht läuft in der Welt. Und da kann ich als Einzelner fast gar nichts gegen tun. Und in der Perspektive, meine Aufmerksamkeit und die Bestimmung darüber zurückzugewinnen, hat man ein aufklärerisches Momentum und kann sagen, ich selber möchte entscheiden, worüber ich mich jetzt informiere. Ich habe zu Beginn eine Situation aus dem Jahr 1930 zitiert, in dem, weil die BBC damals entschieden hat, wir senden heute keine Nachrichten. Das ist der 18. April 1930 gewesen. Da haben die gesagt in ihrer Redaktion, es ist offenbar nichts passiert heute. Wir senden keine Nachrichten, wir machen Musik. Die Musik braucht hier mehr Platz. Und das fand ich eine ganz interessante Wahrnehmung, weil man das heute, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Deutschlandfunk-Kulturredaktion wäre.
Das würde kein Mensch glauben. Die würden alle sagen und feixen, da ist offenbar irgendwie ein technischer Defekt. Die sind da alle krank geworden. Das muss eine Panne sein. Das ist undenkbar.
Und das haben die damals gemacht in einer, wir können ja heute zurückspulen, am Anfang der 1930er Jahre, in denen ja viel passiert ist, ja. Und die ja auch schrecklich waren. Und die haben sich das aber zurückerkämpft. Und ich glaube, dass wir ein bisschen das zurückerkämpfen aus diesem Satz, den man auf Englisch Energy goes where attention flows. Also die Energie geht dahin, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten. Mhm. Und das ist ein wahnsinniger Selbstwirksamkeitsmoment, wenn wir das spüren, dass wir darüber entscheiden sollten, wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken und nicht die Algorithmen, nicht die Trumps dieser Welt, die mit ihren Thesen unsere Aufmerksamkeit kapern.
Mhm. Ich finde, dass dieses politische Moment, es leuchtet mir ein, und es ist auch, ich finde es wunderbar, dass du versuchst, so einen Versuch der Selbstwirksamkeit nochmal sozusagen in den Raum zu stellen, weil das, also diese Ohnmachtserfahrung ist ja sozusagen der Kern sehr vieler politischer Verwerfungen aktuell. Ich nehme aber tatsächlich das jetzt nicht nur als mich als politische Person wahr, die Schwierigkeiten hat, wohin, auf was, welche Nachricht soll ich jetzt zuerst klicken, sondern wirklich auch als ein sehr persönliches, das meinte ich auch vielleicht vorhin mit dem anthropologischen, so ein menschliches Problem. Ich finde es sehr schwierig, schwierig, von meinem Gerät wegzukommen. Und ich kenne mich aber auch aus längst vergangenen Zeiten als jemanden, die nicht dauernd ein Smartphone in der Hand hatte. Also ich gehöre zur Generation, die sich noch erinnern kann, wie es früher war. So Opa erzählt vom Krieg, ja. Aber das ist sozusagen, dass ich meine Kinder, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle, die kennen das gar nicht. Aber diese, das ist doch einfach auf einer individuellen Ebene eine wahnsinnige Herausforderung, die Selbsttechniken und Selbstdisziplin erfordert, die wir, glaube ich, fast alle noch nicht so richtig haben, oder?
Ja, wir erzählen uns natürlich auch ein Narrativ, wo das Smartphone als Negativum wahnsinnig viel Aufmerksamkeit verlangt. Wenn ich dir jetzt sage, ich habe ein Problem, diese Bücher wegzulegen, die ich immer lese, die Klassiker der Weltliteratur, die faszinieren mich so, ich bin da den ganzen Tag dran, dann würde niemand den Begriff Doomscrolling oder so dafür verwenden. Also wir haben so eine Selbsterzählung. Ich will damit nicht sagen, dass das Problem nicht stimmt, aber wir haben so eine Selbsterzählung, die das sehr negativ framet. Ich glaube, im Kern gilt, alles, was man zu viel macht, ist schlecht. Und da gilt das Handy genauso wie Computerspiele, genauso wie Bach-Sonaten anhören, glaube ich.
Oder eben Romane, die waren ja auch im 18., 19. Jahrhundert, ja. Das war ja auch, das war das Doomscrolling von damals. Definitiv. Die jungen Leute, die lesen Romane.
Ja, da kann man wirklich nicht oft genug dran erinnern. Nichtsdestotrotz, ich bin total bei dir, Catherine. Vielleicht ist das auch ein Problem unserer Generation und unsere Kinder und Enkel, die lernen das schon wieder völlig selbstverständlich, sich da richtig zu regulieren und selbst genau das in die Hand zu nehmen. Wir sind vielleicht einfach noch nicht so weit, aber ganz ehrlich gesagt, finde ich auch doch nochmal interessant, jenseits dieser Handy-Thematik, auch die Frage, die du ja auch schon angerissen hast, mit diesem alle Trumps dieser Welt, inwieweit ja auch mit unserer Aufmerksamkeit wirklich politisch gespielt wird, wie weit wir da manipuliert werden. Also wir haben ja, glaube ich, einerseits dieses Trump-Moment, dass wir zugeschüttet werden mit News und die Nachrichten überhaupt nicht mehr hinterherkommen. All die Abstrusitäten, all die neuen Dekrete, all den, dieses sich selbst übertreffende, einfach zahlenmäßige, nicht mehr beizukommende, was da aus den USA gerade zu uns rüberschwappt, was ja wirklich eine Strategie ist, ganz offenbar, um unsere Aufmerksamkeit zu überrumpeln, ne? Um uns aus dem Gefecht zu setzen. Aber wir haben ja auch gleichzeitig, finde ich, so immer wieder im Politischen diesen Effekt, dass man den Eindruck hat, da werden irgendwelche Nebelkerzen gezündet, um von politischen echten Problemen abzulenken. Also ich erinnere nur an, weiß nicht, da gibt es ja der Beispiele zahlreicher, aber Friedrich Merz, der da im Wahlkampf mit seinem komischen Zahnarztbild um die Ecke kam und faktisch einfach davon ablenken wollte, dass die CDU einfach keine ordentlichen Antworten zur Klimapolitik liefert und so weiter. Ne? Also das ist ja auch so ein Aspekt. Also wir werden entweder zugeschüttet mit irgendwelchen News, die uns irgendwie wie betäuben, versus es gibt auch ganz klar diesen Effekt, uns manipulieren zu wollen und unsere Aufmerksamkeit in falsche Richtungen zu lenken.
Ich glaube, das Faszinierende ist, weil wir ja mit der Republika begonnen haben, das ist ein Raum, auf dem man auch mal auf einer Bühne einen naiven Gedanken formulieren kann. Und ich formuliere den mal hier. Ja. Stellt euch mal vor, wir hätten über den gesamten Zollstreit, den Trump angezettelt hat, hätten alle Medien gesagt, was jetzt offenbar das eine Gericht getan hat, das fällt überhaupt nicht in die Kompetenz des Präsidenten, völlig unabhängig vom Inhalt. Der hat das nicht zu entscheiden, das entscheidet der Kongress. Dann hätte man sagen können, alles, was der da gemacht hat, mit seinen Schildern hochhalten, dieses ganze, ich glaube, das schöne Wort Zinnober ist dafür ganz gut. all dieser Zinnober, über den berichten wir so lange nicht, wie es keine Kongressmehrheit dafür gibt, weil das nicht die Aufgabe des Präsidenten ist. Das wäre ein interessanter, ich weiß, ich bin selber Journalist und weiß, dass das nicht möglich ist. Die anderen berichten, also müssen wir auch diese Mechaniken greifen. Aber theoretisch könnte man sagen, das, was er da gerade gemacht hat, ist ein wahnsinnig großes Feuerwerk, von dem am Ende vielleicht gar nicht so viel übrig bleibt. Und es gibt von dem New York Times-Journalisten Ezra Klein, kurz nach der Inauguration von Trump, hat er einen Podcast gemacht, der die Überschrift hatte, Don't Believe Him, also glaubt ihm nicht alles. Und genau das tritt jetzt ein. Wir reden ein Dreivierteljahr über Zölle und jetzt sagt das Gericht, das hat der gar nicht zu entscheiden. Ja, und da frage ich mich, ob wir da nicht die Mechanik unserer medialen Aufmerksamkeit nicht mal überdenken müssen.
Absolut.
Weil das war mir eigentlich gar nicht klar. Das hätte mal irgendjemand auch laut sagen können.
Indeed. Und ich finde, da ist doch das BBC-Beispiel doch jetzt wieder wunderschön. Also du sagst, wir sind Medien, wir müssen. Vielleicht müssen wir auch nicht. Vielleicht geht es auch wieder mal weniger Nachrichten zu machen.
Ja, und ich würde sagen, wir kommen nochmal zurück zur Republika. Also dieser wirklich ja sehr bunten, klugen, wuseligen Konferenz, bei der sich eben nicht nur über Aufmerksamkeit diskutieren lässt, sondern bei der sich doch, wie du das live hast beobachten können, ganz klar auch nochmal sehen lässt, wie Aufmerksamkeit selbst funktioniert. Und vielleicht, ganz vielleicht ist es ja genauso, wie du sagst, dass sich am Ende das Ganze auch wie so eine Art Einladung darstellt, bewusster zu schauen, wem wir unsere Aufmerksamkeit schenken und vor allem, wem wir sie schenken wollen. Ne?
Ich glaube, dass da, man muss bei einer Digitalkonferenz im Jahr 2025 noch einmal kurz den Aspekt der künstlichen Intelligenz erwähnen. Der hat nämlich damit auch zu tun. Da würde ich kurz noch anknüpfen an das, was du sagst. Wir werden erleben, dass in den nächsten Monaten und Jahren immer mehr Inhalt von künstlicher Intelligenz, von Maschinen erstellt wird. Und dass das auch unseren Aufmerksamkeitsraum weiter flutet. Also alle möglichen Menschen machen das jetzt schon in privaten und in dienstlichen Mails, dass sie sich mit Hilfe von Sprachmodellen das formulieren lassen. Es gibt diese gefakten und manchmal auch schön gefakten Videos, die durchs Netz gereicht werden, die mit künstlicher Intelligenz erstellt werden. Ich glaube, dass wir auf lange Sicht mit dem Umgang mit diesen Informationen etwas erleben werden, was ein bisschen der Bio-Bewegung beim Essen gleicht. Dass wir nämlich sehr stark darauf achten, was wir auf unserem Medienmenü konsumieren. Ja. Und das hat auch mit Aufmerksamkeit zu tun. Das ist sozusagen das Essen für den Kopf. Was nehmen wir zu uns und wie viel davon soll Fleisch sein? Wollen wir uns nicht vegetarisch ernähren? Also wenn man diesen Fokus auf Aufmerksamkeit lenkt, kommt man auch dahin, besser mit KI-Inhalten umgehen zu können.
Für die nun folgende Interpretin gilt entweder, man kennt sie überhaupt nicht oder man hat seit Wochen einen dicken Ohrwurm im Ohr, wahlweise von TikTok sportlich oder Mona Lisa Motion. Sahide heißt sie, sie kommt aus Berlin, sie hat türkische Wurzeln, ist erst 14 Jahre alt und wir haben mal so ein ganz kleines Medley zusammengeschnitten, damit Sie alle wissen, worüber wir sprechen.
Von einem Lamborghini, hinter mir meine Klick. Du kennst meinen Namen, kennst die Tänze, du kennst Lunatics. Z-A-H-I-D-E, TikTok auf For You Page. Wir setzen Trends, hört auf zu quatschen, nein, das wart ihr nicht.
Ey, nimmst du schon auf?
Cozy Tracks, so Ferragamo, Gucci Belt, checkst du? Meine Jeans, True Religion, deine Meinung, F-U, checkst du? Keiner hat dich gefragt und ich lass die Hater reden, weil das Zerda ab. Uns essen alle aus einem Teller. Deutschland hat einen neuen Bestseller. Mike Peter Track safe, ein Banger. Tamam, ihr macht gut, doch Sahide did it better.
Sahide did it better. Musik war das von der 14-Jährigen, die geht im Netz gerade extrem steil. Über 8 Millionen Follower hat Sahide bereits auf TikTok und Dirk von Gehlen ist einer von ihnen.
Ich bin einer und ein großer Fan. Ich finde das ganz toll.
Wie bist du denn überhaupt auf sie aufmerksam geworden?
Der berühmteste Informationsschlitz für Popkultur, die For You-Page. Ich bin durch TikTok gescrollt und mittlerweile natürlich auch auf Instagram zu finden. Hochformatige Videos, die diese Sounds benutzen, die dann so als Ohrwürmer kleben bleiben, meist nicht sehr viel länger als in diesem Medley, was ihr gerade gespielt habt, und die aber dann von anderen weiter benutzt werden und sich sehr, sehr klebrig im Kopf wiederfinden. Und das ist sonst mit sehr internationalen Songs der Fall, hier von einer 14-Jährigen aus Berlin, und das hat mich sehr fasziniert.
Ich habe das mal so ein bisschen versucht, irgendwie so im Netz zu verifizieren, aber das Feuilleton ignoriert sie weitgehend bislang, oder?
Also ich als Feuilleton-Leser kann nur sagen, ich glaube, das ist ein klassischer Fall, dass es ein popkulturelles Phänomen gibt, das dann vielleicht ab dem nächsten halben Jahr irgendwann in den klassischen Feuilletons stattfindet, wenn sie auch mal im Fernsehen aufgetreten ist, also in den klassischen Kategorien. Da sieht man einen großen Generationenkonflikt, weil auf den Schulhöfen ist Sahide, sie trägt die Haare, sehr lange Haare, sehr offen, tanzt, heute schon eine wirkliche Identifikationsfigur. Und einige würden vielleicht sagen, ist doch schon lahm, die hat doch schon ihren vierten Hit draußen, jetzt kommen wir nicht damit an.
Ist sie denn aus deiner Perspektive oder auch Beobachtung eher so eine Art Einzelfall oder ist sie eher ein Symptom, also für so eine neue TikTok-DNA praktisch?
Ich glaube, deswegen habe ich es auch mitgebracht, man kann da sehr schön illustrieren, wie diese Idee von Popsongs durch TikTok sich so verändert hat. Und das ist jetzt mal ein schönes Beispiel dafür. Da gibt es auch viele, die man vielleicht anders bewerten kann, dass sich das so verändert, dass eine vermeintliche völlig unbekannte Person vermeintlich aus dem Nichts plötzlich so bekannt wird und das dann wiederum rückreferenziert. Der letzte Song, den wir gehört haben, das ist der aktuelle, der ist diese Woche offiziell erschienen, der heißt Sahide Did It Better. Da geht es darum, dass sie sozusagen immer kommentiert wurde auf TikTok und sie interagiert mit diesen Kommentaren und rappt jetzt darüber, dass Leute aus einem anderen Kontinent bei ihr kommentieren und sie weiß gar nicht, woher das kommt. Das ist sehr, sehr selbstreferenziell und gleichzeitig aber auch sehr schön referenziert im Sinne von klassischer Kultur, die ja immer auf Rückbezügen beruht hat. Also da steckt mehr drin als nur ein Ohrwurm. Es lohnt sich da mal auf so eine For You-Page oder auf eine, das gibt es auch bei YouTube und bei Instagram, auf so eine Seite zu gehen und sich da ein bisschen reinziehen zu lassen in diese Welt.
Wenn du sagst, da steckt mehr dahinter, da würde ich ja jetzt erstmal ganz naiv fragen wollen, wie viel Kalkül steckt da eigentlich hinter? Also ist das eine echt gelungene Strategie, die da irgendwie wirksam wird? Irgendjemand, der da im Hintergrund die Fäden zieht? Oder ist das wirklich eine Planlosigkeit mit einem spektakulären Erfolg?
Ich glaube, das ist der Kernzauber, dass es alle da draußen das wollen und wahrscheinlich an tausend Orten gerade das probiert wird. Aber niemand vorhersagen kann, bei wem das dann am Ende funktioniert und bei wem nicht. Und das fasziniert mich daran, an diesen viralen Trends immer noch und immer weiter, dass alle es versuchen, aber wer es am Ende schafft, ist dann doch so ein bisschen ein zauberhafter Moment, den man nicht vorhersagen kann.
Mir ist irgendwie trotzdem bei dem Ganzen noch nicht so ganz klar, du sagst, das ist schon auch so eine Art Beispiel für ja ein ganzes Genre im Grunde, wie sich so dieses Verhältnis zwischen, ja, weiß ich nicht, Musik, Persönlichkeit, Plattform, wie das alles so aussieht und wer im Grunde der Treiber ist und wer der Getriebene, das habe ich alles irgendwie noch nicht so richtig durchdrungen. Vor allen Dingen, sie ist erst 14, das finde ich so krass. Mhm.
Wenn ich dazu sagen darf, dieses 14 hat mich auch ein bisschen deprimiert, weil man fühlt sich ja dann wirklich langsam alt, wenn die neuen Popstars sozusagen das Alter der eigenen Kinder haben. Und was ich aber tatsächlich auch bei ihr jetzt wiederum wahnsinnig erfrischend fand, ist, weiß nicht, ob das ein Trend ist oder etwas Singuläres, dass es eben so eine Art von Inszenierung von Weiblichkeit ist, die eben nicht über die Sexualität geht. Vielleicht liegt das auch an dieser sehr jungen Alter. Mhm. Das würde auch irgendwie schräg kommen mit 14. Aber es ist wirklich, es ist sozusagen dieses Fresh-Faced. Also es hat so eine gewisse Unschuldigkeit und es fühlt sich irgendwie lebensfroh an und nicht sozusagen lasziv. Und meine verschiedenen Interneterfahrungen sind, dass da viel mit Sexualität beworben wird und das scheint mir doch in gewisser Weise ein entschiedener Vorteil, vielleicht eine Trendwende, ich weiß es nicht, aber etwas Schönes.
Da würde ich meine Hoffnung mit drauflegen, das ist wirklich noch ein Aspekt, der da sehr bei raussticht, dass sie nicht sozusagen über die Sexualität, sondern eher über ihre Cleverness, ihre Streetwiseness, kann man es vielleicht nennen. Sie zitiert an einer Stelle den Rapper Haftbefehl mit dem Satz, Chabos wissen, wer Sahide ist, was so eine Referenz ist. Und das ist so schön und so klug und das ist wirklich sehr toll.
Ich habe trotzdem irgendwie noch so ein paar Vorbehalte. Also ich weiß einfach nicht ganz genau, ob das sozusagen jetzt hier ein super Beispiel für Tip-Top-Jugendkultur und Popkultur ist oder am Ende doch eigentlich nur so ein Stück Popmechanik, ganz doof gesagt.
Naja, aber immerhin gibt es eben Zuschauer und Zuhörende und wir hatten es ja vorhin mit der Aufmerksamkeit, wo es eben so war, jeder sendet und keiner hört zu und hier haben wir doch den Fall, dass jemand etwas sendet und ganz viele Leute hören zu und in dem Sinne ist es ja schon mal positiv.
Ich bin völlig überzeugt. Catherine Newmark und Dirk von Gehlen sind meine Gäste heute im Popkultur-Wochentalk.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der britische Graffiti-Künstler Banksy hat ein neues Werk präsentiert, aber wo es sich befindet, ist bislang unklar. Das berichtet die BBC. Demnach veröffentlichte Banksy auf seiner Instagram-Seite das Bild eines Leuchtturms auf einer beigefarbenen Wand. Der Leuchtturm scheint der falsche Schatten eines echten Pollers auf dem Bürgersteig zu sein. Ich möchte das sein, was du in mir gesehen hast, steht auf der Wand geschrieben. In sozialen Medien wird vermutet, dass sich das neue Banksy-Kunstwerk im französischen Marseille befindet. Auch Kanada wird genannt. Der Streetart-Künstler hat seine Identität immer geheim gehalten. Banksys Werke lassen sich nur über seinen Instagram-Account als echt bestimmen. Die Literaturkritikerin Sigrid Löffler hat den verstorbenen kenianischen Autor Ngugi wa Thiong'o als einen Großen der afrikanischen Literatur gewürdigt, auch wenn er nicht mit dem Nobelpreis geehrt worden sei, sagte Löffler hier in unserem Sender.
Ja, er gehört ja zu den prominenten Nicht-Nobelpreisträgern der Welt, so wie Salman Rushdie. Aber gleichwohl hat er doch den gleichen literarischen Rang wie die beiden großen afrikanischen Nobelpreisträger, nämlich Wole Soyinka aus Nigeria und Abdulrazak Gurnah aus Sansibar. Er gehört literarisch in die gleiche Gewichtsklasse wie die beiden.
Die Literaturkritikerin Sigrid Flöffler im Deutschlandfunk Kultur. Die Nofretete-Büste oder Werke von Caspar David Friedrich sind auf der Berliner Museumsinsel zu sehen. Nun feiert der Museumsstandort an der Spree seinen 200. Geburtstag. 1825 war der Grundstein für Karl Friedrich Schinkels altes Museum gelegt worden. 1839 wurde es als erstes öffentliches Museum in Preußen eröffnet. Zur Museumsinsel gehören außerdem das Neue Museum, die Alte Nationalgalerie, das Bode-Museum, das derzeit geschlossene Pergamon-Museum sowie die James-Simon-Galerie. Seit 1999 gehört die Museumsinsel zum Weltkulturerbe.
Ja, am Samstag, also morgen, ist Weltnichtrauchertag und dazu passend erreichen uns heute zwei Nachrichten. Einerseits will Frankreich ab 1. Juli gesetzlich das Rauchen im Freien radikal einschränken. Zum Schutz der Nichtraucher ist es dann verboten, zum Beispiel an Stränden, in Parks oder an Bushaltestellen zu rauchen. Und die zweite, vielleicht ja auch überraschende Nachricht, die Zahl der exzessiven Raucherinnen und Raucher in Deutschland wächst kontinuierlich. Jetzt melden die Krankenkassen, dass sie innerhalb von 10 Jahren um fast die Hälfte gestiegen sei, diese Zahl. Viele von diesen Raucherinnen und Rauchern leiden unter der tödlichen Lungenkrankheit COPD, übrigens die häufigste Todesursache weltweit. Wir fassen zusammen, es gibt eigentlich nur Gründe gegen das Rauchen und das Motto des Weltnichtrauchertages heißt denn auch, den Reiz entlarven. Ich denke, genau das sollten wir jetzt mal versuchen. Wir versuchen jetzt mal, den Reiz zu entlarven, denn da ist ja noch irgendwas. Dieser Reiz, auch wenn wir längst wissen, es schadet uns. Catherine, du sagst zum Beispiel von dir selbst, du bist nicht Nichtraucherin. Und ich muss zugeben, beim Bild so des Rauchens im Film, in der Kunst, in der Musik, da sieht man schon oft, dass es besonders cool ist, besonders rebellisch, wenn jemand raucht. Und für mich gehörst du eindeutig zu diesen Menschen, wo es einfach wahnsinnig gut aussieht, wenn sie rauchen.
Also ich danke für das Kompliment, aber ich habe tatsächlich jetzt auch vor einem Jahr wieder aufgehört.
Mach nichts.
Die zweite große Aufhöraktion meines Lebens und dieses Mal nicht mehr so abstrakt, weil es halt ungesund ist wie noch mit 30, sondern tatsächlich, weil ich es mir irgendwie nicht mehr leisten kann. Ich bin zu müde, ich muss alles wegschaffen.
Ich kenne das Problem genau. Also ich möchte nicht behaupten, dass das bei mir so gut aussieht oder aussah, aber ist es vielleicht das schon auch ein Problem, dass unser kollektives Bilderarchiv eigentlich überläuft voller rauchender, verrauchter Schönheiten?
Ja, natürlich. Also der Glanz und die Glorie des Rauchens, also diese darin liegende Freiheit des Marlboro Man, aber auch sozusagen die Sexiness und Lastivität der Hollywood-Königinnen. Das ist natürlich alles sozusagen in unserem kulturellen Repertoire. Ich habe, der Philosoph Robert Faller hat ja schon vor 15 Jahren oder so drüber geschrieben.
Kenne ich nicht. Was denn?
Naja, das glaube ich, 2011 gab es dieses Buch, wofür es sich zu leben lohnt, wo sozusagen diese ganze Zwiespältigkeit des Genusses, also natürlich ist jeder Genuss, also nicht nur das Rauchen, was ja eindeutig ungesund ist, sondern auch andere Sachen sind letztlich auch eine Frage des Maßes. Dirk von Gehlen hat es ja auch schon gesagt, also auch die Internetnutzung ist eine Frage, alles ist eine Frage des Maßes im Leben, das wusste schon der gute alte Aristoteles. Und es ist nun leider so, dass gewisse Dinge, die süchtig machen, sehr schwierig sind, maßvoll zu tun, also Alkohol gehört ja da auch dazu. Aber der Punkt ist, dass der Genuss, also dieses stete Weiterwandern unserer Zivilisation in Richtung mehr Gesundheit, das ja tatsächlich stattfindet. Ich habe tatsächlich jetzt auch nochmal geguckt. Also die Zahlen sind schon rückläufig, zumindest die Jugendlichen, die gehen in einer langen, langsamen Kurve wirklich nach unten. Also
auch wenn es wieder so einen Peak gab über
genau,
Corona.
Genau, es gab jetzt, seit Corona gab es wieder so einen leichten Anstieg, aber diese Befragungen sind auch relativ kleine Gruppen, wie ich finde. Und also so 2022 ging es nochmal hoch, 23 runter, 24 hoch, also oder umgekehrt. Also es gibt sozusagen ein kleines Auf und Ab, aber wir sind definitiv bei ganz anderen Größenordnungen, also nicht mehr bei 25% an der Jugendlichen, die rauchen, sondern eher sowas bei 6, 10 oder 14%. Also es ist schon deutlich weniger, die rauchen. Also es ist doch so, dass es in der Gesellschaft insgesamt so ist, dass wir rauchen weniger und weniger tun. Und dafür spricht eigentlich alles. Und dann gibt es diesen kleinen Stachel. Und dann gibt es diesen kleinen Stachel, wo man sich eben fragt, ja, muss man jetzt sozusagen jeden Genuss sich entbehren? Voll. Nee, und dann kann man natürlich sagen, nein, es gibt auch gesunde Genüsse. Also ich meine, Pekannüsse sind sehr gesund.
Aber es ist doch auch eben so, wenn ich dich richtig verstanden habe oder auch den Robert Faller, den du zitierst, es gibt so diese Ästhetik des Unvernünftigen. Da ist dieses Schöne am Schädlichen irgendwo. Ja.
Robert Faller hat mir jetzt auch, ich hatte das Glück, ihn jetzt diese Woche zu interviewen, auch für meine Philosophie-Sendung, und er hat dann gesagt, nur weil man gerade nicht raucht, ist man noch lange kein Nichtraucher.
Sehr darauf, weise.
Das habe ich mir dann sozusagen sofort auf die Brust geschrieben. Ich glaube tatsächlich, dass wir, das wird dann eben wahnsinnig kulturhistorisch eigentlich interessant, was ist es am Rauchen, also an dem, was schmutzig ist und klebrig und so ein bisschen eklig, was trotzdem irgendwie offensichtlich zur Menschheit auch dazugehört. Ich meine, es gibt andere schlechte Ideen, zum Beispiel den Verbrennermotor, den wir so nach wie vor flächendeckend einsetzen, der auch irgendwie assoziiert ist, so mit Raumgreifen und Lärm. Das ist auch eine emotionale Gestimmtheit, die vielleicht jüngere, männlichere Menschen anspricht, aber auf jeden Fall Menschen anspricht. Und ich glaube auch dieses Schmutzige, dieses Klebrige, dieses nicht ganz Gesunde am Rauchen. Also es ist nicht der Nebeneffekt, den wir sozusagen tunlichst vermeiden versuchen und darum jede cleanere Technologie wäre uns recht. Es ist, glaube ich, auch, es gehört mit zur Hauptsache, dass das Rauchen ist ein Genuss, der sichtlich nicht gesund ist, und wir wussten das schon immer.
Ich selbst bin auch so eine Art On- und Off-Raucherin, und ich frage mich selbst, was ich eigentlich vermisse, wenn ich nicht rauche. Und ich glaube, es ist auch weniger das Nikotin als eher so dieses Gefühl, eben sich Zeit zu nehmen, so eine Geste zu vollziehen, im Moment zu sein. Und es ist ja auch so ein bisschen dieses Rauchen, was so, klar, Ritual ist, auch so ein Symbol für Autonomie, für Rebellion, aber auch für eine Nähe. Also das sind ja alles so Teile. Und natürlich, klar, bei Frauen ist es auch nochmal dieses Moment der Emanzipation, was, glaube ich, die Generation unserer Mütter ja nochmal so hatte. Also von Simone de Beauvoir gibt es den schönen Satz, eine Frau, die raucht, ist in jedem Fall verdächtig. Entweder zu emanzipiert oder zu sinnlich. Das sind alles diese komischen Bonbons, die da sich irgendwo so festgesetzt haben, die wir irgendwie dringend nochmal wahrscheinlich loswerden müssen.
Ja, man
will
das ja eigentlich seinen eigenen Kindern nicht mehr aufladen. Und um das nochmal zu Dirk sozusagen zurückzuführen, ich meine, das Rauchen, wie du sagst, ist auch so ein Moment des Innehaltens, der Pause. Mhm. Die allerdings, dieses Moment funktioniert weniger gut, wenn ich ein Handy in der Hand habe. Ich muss es wirklich nochmal ganz ehrlich sagen. Die Digitalität hat ja die Pause sozusagen ein bisschen weggenommen.
Also das stimmt, ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich finde den Moment, den ihr beschreibt, wahnsinnig schön. Also den Moment des Rauchens als Kontemplation. Ich habe mich gerade gefragt, wenn man heute Bilder medial transportiert vom Rauchen hat, also sowohl fiktional als auch, ich muss bei Rauchen immer an Hannah Arendt denken, die einfach rauchend die allergrößte Weisheit gesagt hat. Also, also wirklich faszinierend. Und auch durchs Rauchen ist es, selbst wenn man es nicht riechen kann in den Dokumentationen davon, das ist irgendwie präsent und gut da drin. Aber wenn ich heute eine Figur in einem medialen Kontext, fiktiv oder nicht fiktiv, finden würde, die raucht, dann würde die ja nicht mehr mit Reiz und Positivem besetzt sein, oder?
Das stimmt. Die wäre jetzt so abgerockt und irgendwie so ein Synonym für jemand, der sich fertig macht.
Genau, da ist irgendwas nicht rund, nicht passend, nicht bei sich, oder? Also ich frage mich, deswegen ist das Motto von diesem Nichtrauchertag ganz interessant, ob das nicht tatsächlich sehr in der Vergangenheit ist, ob das die Gegenwart nicht woanders ist. Mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein. Das letzte ist, dass in House of Cards wurde sehr geraucht, und da hatte das was von, die haben zusammen geraucht, immer die beiden Strippenzieher, Hauptfiguren. Aber das war auch nicht nur positiv, oder?
Aber wisst ihr, geht euch das auch so, dass ich irgendwie so absolut unsinnlich finde, diese, keine Ahnung, pinken E-Zigaretten oder diese Nikotinbeutel, die man sich jetzt so in die Backentaschen steckt oder so. Das hat auch wirklich so gar keinen Sexappeal, oder?
Ich finde auch nicht, aber ich weiß auch nicht, warum das sich jetzt so flächendeckend durchgesetzt.
Ist halt gesünder.
Ja, ist es, ja, vielleicht ein bisschen, aber ich meine, das, also da finde ich auch, also sozusagen, das ist so wie Cola Light oder so. Also ich meine dann einfach gar entweder Cola oder keine Cola, würde ich sagen. Und also scheint mir irgendwie, ist ja auch umwelttechnisch jetzt nicht so super und so. Gut, Zigaretten waren noch nie umwelttechnisch gut. Also da sehe ich, da sehe ich den falschen Kompromiss am Werk. Die Frage ist nur, ob wir zu einer Kultur werden können, die sich sozusagen dieses destruktiven Todestriebsartigen, was wir immer auch mit sozusagen nehmen in unseren Genussritualen, ob wir das ganz loswerden können und alle so ganz gut durchmeditiert und aufmerksam und achtsam sein werden.
Ja, also genau, diese komische Wellness-Diktatur, mit der man da natürlich auch anraucht. Ich glaube, der Reiz des Rauchens, wenigstens für unsere Generation, der ist doch in weiten Teilen doch noch virulent. Und deswegen finde ich eigentlich dieses Motto der WHO gar nicht mal so schlecht. Aber das Rauchen ist und bleibt eben ein Killer, ne? Da gibt es leider nichts zu beschönigen.
Genau, also ich denke, man soll es erst so im fortgeschrittenen Alter ab 70 wieder anfangen.
Da fangen wir dann ja auch mit dem Heroin an, ne?
Ich finde es eine interessante Haltung, wenn ich es kulturgeschichtlich jetzt nicht vom Genuss, sondern in der Kulturperspektive, es hat was, ein selbstbestimmtes Alter, auch mit Drogen, ob jetzt alle von euch Empfohlenen wirklich so empfehlenswert sind, aber als Kulturbild finde ich, also ich rauche weder noch diese Geschmacks-Lolli-Sachen da, noch Zigaretten, aber als Bild finde ich, ist es, wenn jemand so ein E-Zigarette raucht, die dann noch so Geräusche macht, irgendwie schon fast aufgeladen als Figur jetzt in einem Film, in einem Roman. Da steckt schon was dahinter, aber weil es einen Reiz von diesem Morbiden mit ein bisschen Technologie hat, weil die sehen ja zum Teil aus wie Handys, diese Dinger. Dann nuckelt der da dran so. Das, irgendwas hat es schon, oder?
Okay, aber da bist du jetzt vielleicht einfach technikaffiner als ich.
Es ist kein schönes Bild, das gebe ich zu, aber es würde als Figur schon einen dunklen Schatten in sich tragen.
Genau, und ich würde sagen, das ist aber absolut und immer nur der Bösewicht im
Film. Okay, das stimmt. Wahrscheinlich, ja, das stimmt. Der genussvoll auf einer Terrasse sinierende Kunstmäzen mit einer E-Zigarette klappt nicht, du hast recht.
Aber da ist also irgend so eine Spannung, die sehr, sehr schwer auflösbar ist, und vielleicht ist es ja auch echt genau die richtige Zeit, diesen Reiz zu entlarven. Definitiv taugt das wahrscheinlich nicht mit erhobenem Zeigefinger, aber vielleicht ist ja so ein Tag wie morgen, der Weltnichtrauchertag, trotzdem auch nochmal ein ganz guter Moment, um sich zu fragen, was brauche ich da eigentlich wirklich? Was ist es? Was steckt in der Zigarette, was mich da so anpiept? Ich danke euch beiden auf jeden Fall sehr, sehr herzlich, dass ihr heute dabei wart. Catherine Newmark und Dirk von Gehlen waren meine Gäste hier im Popkulturwochentag im Kompressor. Danke, dass ihr dabei wart, und danke an Sie da draußen, dass Sie uns zugehört haben und uns Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ein schönes Wochenende. Tschüss.